Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Die MotoGP ist zurück. Fabio Quartararo ist der erste Franzose seit Alex Crivillé 1999, der bei einem MotoGP-Rennen auf dem obersten Podestplatz steht. Im ersten Rennen der MotoGP-Saison konnte der Franzose von mehreren Fahrfehlern von Dominator Marc Marquez profitieren, der kurz vor Schluss stürzte und sich dabei sogar dann den Oberarm brach. Wir sprechen gleich darüber. Demzufolge ist Marquez natürlich heute, auch trotz des Sieges von Quartararo, Hauptgesprächsthema. Herzlich willkommen zur Zusammenfassung eines spektakulären Rennwochenendes hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de, dem MotoGP-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com die beiden Redakteure. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Gerald, wie es liebe Tradition geworden ist in diesem Podcast, ist, wie fandst du das Rennwochenende, beziehungsweise was für eine Schulnote würdest du diesem Rennwochenende geben?
Also es war natürlich ein super tolles Rennwochenende insgesamt gesehen. Wir haben nach so vielen Monaten Pause jetzt endlich wieder Rennaction gesehen. Getrübt wird das Ganze trotzdem, finde ich, von den Verletzungen, die wir gesehen haben, also von Marc Marquez, Cal Crutchlow, aber auch von Alex Rins. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt die Note 10 vergeben, weil Verletzungen, wie gesagt, wir wollen Action sehen, aber jetzt keine verletzten Fahrer. Darum würde ich sagen, irgendwo zwischen 7 und 8. Wenn man jetzt nur rein abgesehen von den Verletzungen auf die Spektakel blicken würde, würde ich schon eine 10 geben, weil die Rennen waren schon spannend, muss man schon sagen. Und ich glaube, wir haben eben viele, viele Gesprächsthemen heute. Und ja, es war sehr actionreich und ich glaube, die nächsten Rennen werden genauso spannend verlaufen.
Juliane, war der Actionreichtum dann auch vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Fahrer es auch nicht mehr erwarten konnten?
Ja, also ich denke mal schon, man hat auf jeden Fall dem Geschehen auf der Rennstrecke nicht angemerkt, dass wir immer noch in einer Corona-Situation leben und dass ja die Bedingungen vor Ort doch etwas anders waren, als wir es gewohnt sind. Die Fahrer waren alle angriffslustig wie eh und je und die Felder in den einzelnen Klassen extrem konkurrenzfähig. Also wir haben in den Qualifyings und in den Trainings wahnsinnig enge Zeitabstände gesehen und auch die Rennen konnten sich alle sehen lassen. Wir haben ja 4 Rennen an der Zahl gesehen, denn neben den 3 WM-Klassen ist ja auch noch die Moto E gefahren. Gerald hat es angesprochen, leider ist es auch zu ein paar schweren Stürzen gekommen und verletzungsbedingt sind uns einige Fahrer abhanden gekommen. Darüber werden wir noch sprechen. Aber insgesamt hat das Rennwochenende auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und es ist höchste Zeit, dass wir wieder Action auf der Rennstrecke sehen konnten.
Würdest du der Benotung von Gerald also zustimmen?
Ja, also ich würde die Stürze einkalkuliert auch so eine 8 geben, weil das schon ja ein Wermutstropfen ist nach diesem Wochenende, so ein bisschen die Kehrseite dieser spannenden Rennen, die wir gesehen haben. Aber wie gesagt, also dem Geschehen auf der Rennstrecke hat man weder die lange Pause noch die Umstände abseits der Rennstrecke angemerkt. Und insofern war es ein gelungener Auftakt beziehungsweise für die kleinen Klassen eine gelungene Rückkehr auf die Strecke.
Wir müssen das Rennen gerade mal ein bisschen zusammenfassen, bevor wir dann auf die einzelnen Fahrer kommen und ihr Wochenende insgesamt so ein bisschen bewerten, weil es war ein sehr actionreiches Wochenende und ein sehr actionreiches Rennen in der MotoGP. Wir hatten nur 20 Fahrer, weil Alex Rins musste in Q2 oder nach seinem Sturz in Q2 konnte er nicht dabei sein. Cal Crutchlow, Gerald hat es eben schon gesagt, ist auch gestürzt und ist nach einem Besuch des Krankenhauses ist ihm abgeraten worden, dann mitzumachen. In der ersten Startreihe standen Fabio Quartararo, Maverick Viñales und Marc Marquez. Das ist jetzt nicht so überraschend, beziehungsweise es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, da ist die Welt untergegangen oder so. Dass Marc Marquez in der ersten Startreihe stand, das war gut, beziehungsweise das passte. Fabio Quartararo mit einem sehr guten Qualifying. Quartararo hatte als einziger einen harten Vorderreifen. Maverick Viñales hatte einen super Start, hatte sofort geführt. Quartararo eher mit einem schwächeren Start. Marc Marquez war aber schnell dahinter. Dann in der dritten Runde gab es das Überholmanöver von Marc Marquez und dann sah es schon so ein bisschen danach aus, sehen wir das gleiche Rennen wie in den letzten Jahren. Doch dann gab es einen großen Ausritt von Marc Marquez, der sich dann aber mit einer überragenden Aktion dann auch noch auf dem Motorrad rettete und dann wieder einreihen konnte. Er wurde durchgereicht dann hinten auf Platz 18 und musste von da an das Feld von hinten wieder aufrollen. Währenddessen hatte Quartararo die Führung übernommen und fuhr seine Rundenzeiten. Und eigentlich war so zwischen der Runde 5 und der Runde 18 war eigentlich nur noch das Bild, auf Marc Marquez, der unfassbar durch dieses Feld pflügte, der einen nach dem anderen kassierte, dann auch noch schnellste Rundenzeiten dann aufstellte. Das war eine großartige Reise von ihm, bis er dann in der gleichen Kurve, in der er schon ausgeritten war, anfangs das Rennen, dann stürzte und einen Highsider machte und dann auf seinen Oberarm fiel und sich den brach. Er war ausgeschieden, Fabio Quartararo konnte das Rennen zu Ende bringen und hat das erste Rennen gewonnen und seinen ersten Grand Prix-Gewinn gewonnen. Er ist der 8-jüngste Sieger eines MotoGP-Rennens. Er gewinnt dieses Rennen vor Maverick Vinales, vor Andrea Dovizioso, die auf den Plätzen landen. Jack Miller auf Platz 4 und Franco Morbidelli auf 5. Gerald, wenn wir über dieses Rennen sprechen, wir wollen natürlich Fabio Quartararo würdigen, aber wir können die Leistung von Fabio Quartararo nicht abschließend bewerten, wenn wir nicht das Rennen von Marc Marquez bewerten, der in der dritten Runde die Führung übernommen hatte, in der vierten Runde diesen unfassbaren Save hatte, als er ausgeritten war in den Kies, dann wieder zurückkam, dann wieder gestürzt ist. Das Rennen war trotz des Sturzes von Marc Marquez komplett bestimmt, oder?
Ja, ich möchte zunächst aber am Samstag anfangen, weil Da ist mir etwas aufgefallen, was ich mir schon am Samstag gedacht habe, nämlich in der Pressekonferenz, da hat Marquez irgendwie vom Gesichtsausdruck so auf mich persönlich gewirkt, als würde er es einfach morgen allen, also am Sonntag, einfach allen zeigen wollen. Er ist der Beste, er dominiert das, er holt sich den Sieg und alle anderen haben keine Chance und so startet er in der Saison. Das war mein persönliches Gefühl am Samstag, während ich die Pressekonferenz verfolgt habe. Und in dieser Pressekonferenz ist ja auch Vinales gesessen und er hat gesagt, wenn er einfach irgendwo eine Chance haben will, dann muss er zuerst Marquez schlagen und das wird natürlich extrem schwierig. Und Vinales hat gesagt, ziemlich offen gesprochen, ehrlich gesagt, über die Taktik. Er hat gesagt, er muss schauen, dass er einfach den besten Start hat. Im Idealfall ist er in der ersten Kurve vorne und dann versucht er die ersten 3-4 Runden voll zu attackieren, um zu schauen, dass die hinten, dass er sich absetzen kann vom Rest und Marquez abzuschütteln wird schwierig. Und genau das hat Vinales gemacht. Das Whole Shot Device von Yamaha, das sie neu haben, das hat auch super funktioniert. Also da hat Yamaha definitiv das richtige Teil entwickelt und es hat funktioniert. Marquez hat sich dann sofort angehängt und ich habe mir schon gedacht, okay, die zwei ziehen jetzt einmal vorne weg und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und Marquez hat dann aber einfach überholt und hat gleich versucht, das zu zeigen, ich bin der Best, ich fahre euch allen weg, ja, ich dominiere heute. Und dann ist ihm dieser Fehler passiert, ja. Wie er das abgefangen hat überhaupt, dass er dort nicht überhaupt schon gestürzt ist, weiß er vielleicht selber nicht. Das war echt, da muss man sagen, das ist unglaublich, wie er das abgefangen hat und dass er überhaupt weiterfahren könnte. Ich glaube, 99% aller anderen Fahrer wären gestürzt. Ja. Er ist dann auf Platz 16 wieder zurückgekommen und wir haben in den vergangenen Jahren schon öfter gesehen, dass Marquez bei Aufholjagden einfach durchs Feld flügt und extrem stark ist und wie gesagt, dadurch. Er war der schnellste Mann an diesem Tag mit Abstand. Der hätte dieses Rennen gewonnen mit, ich weiß nicht, wie vielen Sekunden Vorsprung, wenn er nicht irgendwann das Gas rausgenommen hätte. Der ist dann durchs Feld gefahren, ja, und er ist dann gestürzt, ja. Ich meine, gewonnen hätte er das Rennen, glaube ich, nicht, aber zweiten Platz hätte er sicher gemacht, wenn er nicht gestürzt wäre. Ob er es übertrieben hat an der Stelle, ist schwierig zu sagen. Er hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Und man muss generell sagen, die Strecke war sehr schwierig, auch nach dem Moto2-Rennen, wo viel Dunlop-Gummi auf der Strecke war, war es viel schmieriger und rutschiger, das haben eigentlich alle Fahrer gesagt. Dazu sind wir gegen Rennende gekommen, wo dann die Reifen schon abgebaut haben ein bisschen. Marquez ist ja natürlich volles Rohr gefahren und hat jetzt nicht wirklich die Reifen geschont. Da ist halt viel zusammengekommen, ja. Also schwierig zu sagen. Er hat sich selber noch nicht direkt zum Sturz geäußert.
Wir sprechen gleich dann auch noch über die Verletzungen und was das für Auswirkungen haben könnte dann auf die weitere Saison von Marc Marquez, weil manche Fahrer sagen ja schon, wahrscheinlich sitzt er dann am Sonntag wieder auf dem Motorrad. Aber Juliane, diese Aufholjagd von Platz 16 dann auf Platz 3, wo er dann ja war, bevor er dann ausgeschieden ist, war das beeindruckender als alle seine Siege, die er so in den letzten Jahren zusammengefahren hat, weil wie er wirklich die Leute hat stehen lassen und wie er immer wieder sich die Leute geschnappt hat, das fand ich so unglaublich beeindruckend.
Das war es auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation mit dieser Aufholjagd hat mich erinnert an den Argentinien Grand Prix von vor 2 Jahren. Da hat es am Start Verwirrung gegeben. Marquez hatte seine Maschine abgewürgt und ist dann in der Startaufstellung rumgegrust, hat dann relativ früh im Rennen eine Strafe erhalten und ist dadurch auch sehr weit hinten ans Ende des Feldes zurückgereicht worden. Und Ich hatte die Befürchtung, dass es dieses Mal eventuell so laufen könnte wie damals. Da ist er nämlich wirklich wie ein Irrer durchs Feld gepflügt und hat die anderen so ein bisschen von der Strecke gerammt, kann man fast sagen. Damals gab es auch eine Kollision mit Valentino Rossi. Und das war so der größte Aufreger nach dem Sepang-Clash zwischen den beiden. Aber man muss sagen, im Vergleich zu damals hat Marquez diesmal wirklich hart, aber in den meisten Fällen fair attackiert, hat sich auch mit Köpfchen durch das Feld gefahren, ist jetzt nicht krass mit der Brechstange durchgegangen, sondern wirklich clever, aber konsequent. Und er ist dann aber halt kein Typ, wenn er dann schon den Podestplatz hat, was ja eine Riesenleistung ist, von Platz 18 innerhalb von wenigen Runden bis auf Platz 3 vorzufahren. Das hätte kein anderer in der Art und Weise geschafft. Aber er ist dann halt nicht der Typ, der sagt, ich gebe mich jetzt damit zufrieden, mehr ist nicht drin. Er sieht die Chance, Vinales noch zu attackieren, vielleicht noch den zweiten Platz zu holen. Und da können dann eben Fehler passieren, wenn es denn ein Fahrfehler war, der zu dem Sturz geführt hat. Gerald hat ja gerade gesagt, er hat sich noch nicht dezidiert dazu geäußert. Aber ich meine, da reicht ein bisschen früher ans Gas gehen oder ein bisschen von der Linie weg und schon ist es passiert. Und ja, dass seine Aufholjagd dann so enden muss, dass er dafür dann auch noch bestraft wird, das ist natürlich doppelt bitter. Aber was die Aufholjagd angeht, das war wirklich ein Meisterstück, muss man sagen. Und Gerald hat es auch schon erwähnt, wäre es nicht zum Sturz gekommen oder überhaupt zu dem ersten Fehler mit dem Save, dann hätte er das Ding souverän gewonnen. Deswegen, wir haben es schon in der letzten Ausgabe erwähnt, eigentlich kann Marc Marquez in dieser Saison nur sich selber schlagen. Und das ist jetzt in diesem Grand Prix leider mehr als deutlich geworden, dass es jetzt nicht nur eine Nullrunde für dieses Rennen, für dieses Wochenende bedeutet, sondern eben noch eine Verletzung mit sich bringt. Das ist natürlich mehr als bitter, auch im Hinblick auf die WM.
Es ist sehr, sehr bitter, dass diese Verletzung jetzt noch dazugekommen ist. Aber Gerald, bevor wir über die Verletzung sprechen, glaubst du auch, dass er dann am Ende wirklich zu viel gewollt hat, dass er sich auf Platz 3 gedacht hat, Mann, das hat jetzt so locker geklappt, jetzt hole ich mir auch noch den Vinales und mal schauen, was zu Quartararo nach vorne noch geht. Ich meine, ihm gingen die Runden aus, aber er war ja wirklich, vielleicht wirklich zu sehr in Hochstimmung da.
Ja, aber das macht Marquez aus und das macht ihn so gut im Prinzip, ja, weil er will immer gewinnen. Wie viele Rennen haben wir schon gesehen, wo er im Prinzip zwar knapp dran war auf Platz 2, aber eigentlich schon geschlagen war und trotzdem noch in der letzten Kurve was probiert hat, ja, und da auch alles aufs Spiel gesetzt hat, ja, vielleicht sogar ein Sturz und ein Ausfall, eine Verletzung oder so. Und er hat es immer probiert und das macht ihn einfach aus und das macht ihn auch so erfolgreich insgesamt gesehen, dass er einfach immer mehr will und einfach den Sieg will und so extrem hungrig ist, ja, und nicht satt wird von den Erfolgen, ja, um das bildlich zu beschreiben. Das ist er einfach als Charakter, ja.
Ja. Marc Marquez hat sich bei dem Sturz den Oberarm gebrochen. Das sah von Anfang an nicht so richtig gut aus. Er hielt sich seinen rechten Arm, auf den er gefallen war, und er musste dann auch mit einer Trage abgeführt werden. Da hat er noch eine Halskrause bekommen. Das war wahrscheinlich nur zur Prophylaxe, aber den Handschuh konnte er sich nicht ausziehen, und hinterher gab es dann die Gewissheit, dass er sich den Oberarm gebrochen hat. Julian, ich habe jetzt in 3 Jahren Schräglage auf meinen Sportpodcast.de gelernt, dass die schlimmsten Verletzungen den Fahrern nichts anhaben werden. Valentino Rossi hat sich mit dem Beinbruch wieder aufs Motorrad gesetzt, etc. Was glaubst du, was diese Verletzung von Marc Marquez für eine Auswirkung hat auf den weiteren Saisonverlauf, gerade mal für ihn und dann auch auf die gesamte WM?
Also ich bin jetzt leider kein Arzt und gestern haben manche MotoGP-Journalisten getwittert, man müsste so ein Medizinbegleitstudium absolvieren, um über sowas zu berichten, weil die einzelnen Knochen und Nervenbahnen, die da verlaufen, da wissen die Ärzte am besten Bescheid, logischerweise. Aber ich glaube, die größte Frage, die im Moment im Raum steht, ist es jetzt nur der Knochen oder sind auch Nervenbahnen verletzt? Ja. Wenn zweiteres der Fall ist, dann haben wir es wahrscheinlich mit einer wirklich langen Ausfallzeit zu tun. Fest steht, er wird auf jeden Fall am Dienstag operiert. Davon auszugehen, dass er in der Rest nochmal auf die Strecke geht, ist nicht. Und ich wage auch ehrlich gesagt, bei so einer Verletzung zu bezweifeln, dass Brünn, ja vielleicht Spielberg für ihn möglich sind. Und wenn ja, in welcher Verfassung? Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das ist die Vorentscheidung für die WM, denn ich schätze mal, wenn er in Jerez jetzt nicht weiter startet, dann sind das 50 Punkte, die ihm durch die Lappen gegangen sind, die er wahrscheinlich unter normalen Umständen geholt hätte. Wenn wir einen Blick in den Saisonkalender werfen, dann sind das noch 11 Rennen, wenn jetzt nicht weitere Termine dazukommen sollten. Dafür ist die Konkurrenz zu stark und der Kalender zu eng getaktet, als dass man das noch einfach so aufholen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt für Yamaha und für Ducati die Türen und Toren offen stehen, um das Ding zu rocken. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wenn sich kein anderer verletzt, Gott bewahre, wir haben gesehen, wie schnell das passieren kann. Also nicht nur bei Marquez, sondern auch bei Rins und Crutchlow. Aber wenn die anderen fit bleiben und alles für sich richtig machen, dann wird es für Marquez wahnsinnig schwer bis unmachbar, das jetzt noch irgendwie umzudrehen, wenn wir jetzt über die WM sprechen. Wie gesagt, wir haben schon Wunder erlebt, was Verletzungen angeht, Sensations-Comebacks. Wir denken an Lorenzo, der sich ein Schlüsselbein im Training gebrochen hat vor ein paar Jahren und das Rennen gefahren ist und Fünfter geworden. Aber so ein Oberarmknochen ist eben kein Schlüsselbein. Und insofern fürchte ich, dass das eine längere Ausfallzeit mit sich bringt und man in Sachen Titelverteidigung jetzt umdenken, wenn nicht gar das Ganze abschreiben muss.
Wir müssen hier tatsächlich ins Reich der Spekulation gehen, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, wie es Marc Marquez geht, wie es dem Knochen geht etc. Ihr werdet auf jeden Fall bei motorsporttotal.com immer auf dem Laufenden bleiben, was die Verletzung von Marc Marquez angeht. Und ihr solltet das ganz, ganz schleunigst in eure Bookmarks nehmen, diese Seite, damit ihr dann auf dem Laufenden bleibt, was mit Marc Marquez weiter passiert. Aber Gerald, bevor wir auf die anderen Fahrer zu sprechen kommen, dann lass uns nochmal gerade die Verletzungen abhandeln. Wir haben Cale Crutchlow, wir haben Alex Rins. Wie geht es den beiden?
Ja, fangen wir mit Cale Crutchlow an, weil da ist ja Honda natürlich doppelt betroffen.
Ja.
Also es ist jetzt noch nicht offiziell, aber ich gehe natürlich davon aus, dass Stefan Bradl nach Jerez fliegen wird und statt Marquez nächstes Wochenende fahren wird, als Test- und Ersatzfahrer. Und Cale Crutchlow ist im Warm-up gestürzt, hatte eine leichte Gehirnerschütterung und dann ist später bei weiteren Untersuchungen rausgekommen, dass er sich einen Haarriss beim Kahnbein, beim linken Untergelenk verletzt hat. Er wird ebenfalls, genauso wie Marc Marquez in Barcelona, am Dienstag operiert werden. Da wird aber nur eine kleine Schraube eingesetzt, also es wird auch keine Operation unter Vollnarkose oder so sein, wie es geheißen hat. Und interessanterweise sagt man von Honda-Seite, man geht davon aus, dass Crutchlow am kommenden Wochenende wieder fahren wird. Ja. Natürlich, wie sehr das Ganze behindert wird und ob er dann wirklich tatsächlich fahren kann, müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, da geht man davon aus. Bei Alex Rins, er ist im Qualifying gestürzt, hat sich die rechte Schulter angeschlagen. Es ist nichts gebrochen, aber es ist natürlich auch Prellungen und Bänder überdehnt, verletzt und konnte nicht fahren. Die Ärzte haben eigentlich schon am Samstag ausgeschlossen, dass er fahren wird, aber Suzuki wollte halt trotzdem warten. Naja, vielleicht geht doch noch was. Am Sonntag in der Früh war dann aber gleich klar, da ist die Meldung gekommen, er kann nicht fahren. Jetzt wird man mal schauen, wie sich seine Situation entwickelt über die nächsten Tage, wo es eben frei ist in der Klinik am Mobile, kann er behandelt werden, massiert werden und so weiter. Dann wird man sehen, ob er am Freitag fahren darf und kann. Das ist eben noch nicht entschieden. Und um Suzuki gleich abzuhandeln, Joe Amir ist in den ersten Runden gleich gestürzt. Das heißt, für Suzuki war es ein absolutes Wochenende zum Vergessen, weil rein theoretisch hatten sie den Speed hier, ums Podest mitzufahren.
Über Suzuki wollte ich gleich noch sprechen. Wir wollten erstmal die Verletzungen jetzt abhandeln und Marc Marquez, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, wissen wir noch nicht zu 100%, wie es ihm geht. 20 Minuten ist der Podcast alt und wir haben noch nicht über Fabio Quartararo gesprochen. Das machen wir gleich nach der Pause hier bei meinsportpodcast.de und Schräglage, unserem MotoGP-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall wo es Podcasts gibt.
Fabio Quartararo ist der große Gewinner und natürlich wird auch er sagen, ja, wäre Marc Marquez nicht gestürzt, hätte ich wahrscheinlich hier mich mit dem Podestplatz zufrieden geben müssen, weil die Leistung von Marc Marquez einfach so unglaublich war während dieses Rennens, auch nach seinem Ausritt in der vierten Runde. Juliane, Fabio Quartararo hat dieses Rennen aber jetzt gewonnen und er hat es souverän gewonnen. Er hat sich nicht von irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen beeindrucken lassen, sondern er ist ja sehr, sehr nüchtern sein Rennen runtergefahren, hat keinen einzigen Fehler gemacht in diesem Rennen. Das war eine beeindruckende Leistung vom jungen Franzosen.
Auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Also klar, wir wussten ja aus dem Vorjahr, dass wir von ihm viel erwarten können. Er hat 2019 ein paar Mal mit Marc Marquez um den Sieg gekämpft und ist knapp dran vorbeigeschrammt. Und jetzt, wo der Weltmeister ja sich selber ins Aus befördert hat, schlug quasi seine Stunde. Also er hat klar von dem Ausfall und dem Fehler von Marquez profitiert und auch ein bisschen von kleineren Fehlern seines Markenkollegen Maverick Viñales, der ja auch mit vorne gekämpft hat. Aber man muss sagen, er hat auch selber einige gute Überholmanöver gezeigt. Er war ja von der Pole ins Rennen gegangen, aber ist gleich am Start ein paar Positionen zurückgefallen, lag dann, glaube ich, auf 4 oder 5. Hat sich dann an Jack Miller vorbeigekämpft und als Marquez dann aufgefallen war, lag er auf 2. Viñales hat dann einen kleinen Fehler gemacht und Quartararo konnte durchschlüpfen und hat dann das von vorne aus wirklich super gemanagt. Es waren ja extreme Bedingungen mit den heißen Temperaturen, also Asphalttemperaturen von bis zu 60 Grad und wir hatten ja fast 40 Grad Lufttemperatur. Also da kann man sich vorstellen, was das für ein Härtetest für das Material und auch für die Fahrer war. Und das dann so souverän durchzuziehen, so in Rennen lange Zeit von vorne anzuführen, die Pace anzugeben und sich dann eben auch relativ schnell so einen Vorsprung zu erarbeiten, den er dann bis ins Ziel halten und verwalten konnte, das ist schon für so einen jungen Fahrer, der gerade mal in seine zweite Saison gestartet ist, eine echte Leistung, die man anerkennen muss. Und der Sieg war keinesfalls geschenkt, den hat er sich wirklich verdient und souverän eingefahren. Es war ja auch sein erstes Rennen mit dieser Maschine, also mit dem wirklich aktuellsten Werksbike von Yamaha. Und da können die Konkurrenten jetzt wirklich nur staunen und genauso gespannt sein wie wir, was da noch kommt. Weil ich glaube, jetzt, wenn einmal der erste Sieg errungen ist, und auf den hat er ja auch wirklich sehnlichst gewartet, das hat er selbst gestern am Samstag nach seiner Pole Position selber gesagt, wenn jetzt der Knoten geplatzt ist, dann wird es sicherlich nicht der letzte Sieg gewesen sein. Also man kann ihn wirklich nur beglückwünschen. Und selbst Johann Sarko, sein französischer Landsmann, hat ihm in der Pressekonferenz jubelnd gratuliert. Also es ist natürlich auch für Frankreich ein super Erfolg und es ist ein neuer Shootingstar, muss man wirklich so sagen.
Ja, Gerald Jenbeck hat sich hier in diesem Podcast schon häufiger als Fabio Quartararo-Fan geoutet und hat immer gesagt, Mensch, der Junge kann was und wartet mal ab und so weiter. Es ist ja auch eine Rubrik gewesen im letzten Jahr, die wir gerne und allzu gerne dann immer wieder befüllt haben. Wie geht's mit Yamaha? Das war jetzt eine Strecke, die Yamaha scheinbar gelegen hat, weil wir haben Fabio Quartararo auf der 1, Maverick Viñales auf der 2. Gerald, war das ein Zeichen für die kommende Saison oder für diese Saison, dass mit Yamaha mehr als nur zu rechnen ist?
Ja, Yamaha hat sicher Fortschritte gemacht und das hat man auch jetzt gesehen. Viñales hätte ich im Rennen dann doch ein bisschen stärker von der Performance eingeschätzt, als er dann tatsächlich war, aber er ist, wie gesagt, trotzdem Zweiter geworden, Doppelsieg für Yamaha, also optimaler kann es nicht gehen. Selbst wenn man jetzt theoretisch sagen würde, Marquez hätte das Rennen gewonnen, dann wären sie trotzdem mit 2 Fahrern am Podium gestanden. Wenn man diesen Blickwinkel nimmt, gegen Marquez hätten sie ja vom Speed her keine Chance gehabt. Also wenn Marquez nicht verletzt wäre, wäre es für sie trotzdem sehr, sehr schwierig, ihn zu schlagen, ja, von der reinen, ja, Performance her. Aber insgesamt hat Yamaha sicher einen Fortschritt gemacht, wobei man auf der anderen Seite festhalten muss, Jerez ist keine perfekte Strecke für Ducati. Ducati hat aber gesagt, dass sie beim Turning und so schon Fortschritte gemacht haben. Jack Miller war mit dem Grip sehr zufrieden, Dovizioso ist noch nicht so ganz zufrieden mit den neuen Reifen und trotzdem war jetzt Ducati nicht so weit weg von Yamaha, ja. Und jetzt nach Jerez, nach dem zweiten Rennen in Jerez, kommen dann Strecken, die sind absolute Ducati-Strecken und da könnte das Pendel dann doch zugunsten der Roten ausschlagen, weil wie gesagt, Jerez ist nicht so die Ducati-Strecke. Also wie stark Yamaha wirklich jetzt ist im Vergleich zur Konkurrenz, speziell jetzt im Vergleich zu Ducati, weil Honda müssen wir jetzt mal gedanklich wegrechnen, ohne Marc Marquez, müssen wir auf die nächsten Strecken schon noch ein bisschen abwarten, denke ich.
Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein Vorteil für Yamaha, dass jetzt gleich in der nächsten Woche wieder auf der gleichen Strecke gefahren wird, oder?
Ja, definitiv. Also wenn Marquez dann nicht fährt nächstes Wochenende, müsste Yamaha auf jeden Fall wieder mit Quattro und Viñales am Podest stehen.
Ja. Juliane, ist es nicht ein bisschen schade, dass wir jetzt dann über Fabio Quartararo sprechen als nur dem Sieger von Marc Marquez Gnaden? Weil er hat ein fast perfektes Rennen geliefert für sich, aber es wird immer dieses Sternchen dabei sein, ja, wäre Marc Marquez nicht ausgeschieden.
Ja, ich glaube, ja, man kann das natürlich so sehen, aber ich glaube, Quartararo sieht es nicht so und sollte es so auch nicht sehen. Ich meine, Marc Marquez hat in dem Rennen zwei Momente gehabt, gleich am Anfang mit dem Save, der ihn ans Ende des Feldes zurückgereicht hat, und dann mit dem Sturz. Im Vergleich dazu hat Quartararo keinen einzigen Fehler gemacht. Und ja, klar hat er davon profitiert, dass Marc Marquez ausgefallen ist, aber er selber hat ein super Rennen abgeliefert. Und ich meine, das muss man eben auch bei den Bedingungen und der Ausfallquote im Laufe dieses Wochenendes auch erstmal schaffen. Pole Position, Rennsieg, das ist ein optimales Wochenende gewesen, und das würde ich mir jetzt als Quartararo nicht von diesem vermeintlichen Makel eines Marc Marquez, der, wäre er nicht gestürzt, gewonnen hätte, vermiesen lassen. Ich glaube, das darf man nicht so an sich ranlassen und so auch nicht interpretieren. Er muss auf seine eigenen Stärken vertrauen, und die hat er auf jeden Fall. Also er hat das Zeug dazu, die eigenen Yamaha-Kollegen in Schuss zu halten, und er hätte sicherlich auch im Laufe der Saison das Zeug dazu gehabt, mit Marc Marquez zu kämpfen. Jetzt wissen wir nicht, wann er wiederkommt, aber so ist er sicherlich auch für den WM-Kampf nicht außer Acht zu lassen. Also ich würde ihn da nicht rausrechnen. Und Marc Marquez war ja am Anfang der Saison selber auch einer, der Quartararo mit auf die Liste der möglichen Titelaspiranten gepackt hat. Er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er stärker denn je ist. Und dieser erste Sieg kann, wie gesagt, eine Initialzündung für noch mehr sein. Insofern würde ich das jetzt nicht Sieg von Marquez Gnaden unbedingt nennen. Das ist ein super Sieg, es ist sein erster, und das sollte im Vordergrund stehen.
Absolut. Dann lasst uns nochmal gerade Yamaha jetzt fertig besprechen. Fabio Quartararo auf Platz 1, Maverick Viñales auf Platz 2. Franco Morbidelli wird sicherlich mit seinem 5. Platz auch zufrieden sein. Der Einzige, der wieder nicht zufrieden sein kann, ist Valentino Rossi, Gerald. Der musste sein Motorrad in der 17. Runde abstellen. Auch für ihn wieder ein gebrauchtes Wochenende. Auch das Qualifying lief nicht gut.
Ja, der Ausfall war ein technisches Problem. Da hat ein Warnlicht aufgeleuchtet am Dashboard, und dann hat er eben das Motorrad abstellen müssen. Okay. Er hat gesagt, ja, wenn das nicht passiert, ist halt schade, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte er gewinnen können. Hat er natürlich gelacht, er hat das im Scherz gemeint, weil die Performance war einfach nicht da. Ich meine, der beste Platz, wo er im Rennen war, war, glaube ich, Platz 8. Ja. Und im Vergleich zu Quartararo und Viñales, ja, ist er halt im Nirgendwo gefahren. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil er müsste mindestens da vorne mitfahren, wenn das die anderen beiden können. Und es hat ihm im Laufe, also er hat gesagt, er findet einfach keine gute Balance, mit den Reifen passt das nicht, sie verstehen es nicht, und er hat kein gutes Gefühl. Und auch übers Wochenende haben sie zwar in der Vergangenheit immer wieder solche Probleme gehabt, aber sie konnten es oft bis zum Warm-up und dann zum Rennen lösen. Und das ist diesmal nicht gelungen, obwohl sie auch schon am Mittwoch einen Testtag hatten, und deswegen, ja, ziemlich ratlos. Es hat dann am Samstag eine interessante Aussage gegeben von Piero Taramasso, vom Michelin-Motorsportchef, der sich darum alles kümmert, und hat gemeint, ja, es liegt auch am Fahrstil von Valentino, weil er sich nicht so stark neben das Motorrad legt und damit mit den Reifen anders umgeht. Oder sagen wir, sie nicht richtig nutzt, so wie es Quattro und Viñales machen. Rossi hat gekontert, hat gesagt, nein, das stimmt alles nicht so. Aber im Endeffekt hat er nach dem Rennen am Sonntag trotzdem gesagt, dass das mit den Reifen nicht hinhaut. Also da wird schon ein Körnchen Wahrheit dahinter stecken. Und um nochmal kurz größer auszuholen, Quattro, wenn wir uns erinnern, also wenn wir uns generell erinnern, wir haben in den letzten 2,5 Jahren immer wieder darüber geredet, wie Yamaha mit den Reifen einbricht, Viñales, Rossi in der zweiten Rennhälfte und so weiter. Und vergangenes Jahr ist Quartararo gekommen und hatte diese Probleme fast gar nicht. Ja. Und das ist Fahrstil. Vielleicht weiß er es nicht anders, kennt es nicht anders, ja, weil er halt nur letztes Jahr MotoGP gefahren ist. Und man hat dann gesehen, dass Viñales im Laufe des vergangenen Jahres im Herbst auch einiges umgestellt hat und hier näher rangekommen ist. Trotzdem ist Quartararo immer noch mit dem Reifenmanagement besser. Das hat man auch gestern eigentlich auch gesehen. Ja. Und Rossi hat diesen Schritt nicht gemacht oder kommt nicht dorthin, wo Quartararo ist mit dem Reifenmanagement. Ja. Es ist sicher eine Wissenschaft für sich. Es ist sicher nicht einfach, das etwas nachzumachen oder zu kopieren, was man schwierig auch an den Daten sieht, um sich natürlich auch darauf umzustellen. Also ich glaube da schon, dass insgesamt hier ein Körnchen Wahrheit ist, dass Fabio Quartararo, aus welchem Grund auch immer, vielleicht einfach nur Naturtalent, so gut mit den aktuellen Reifen umgehen kann und Rossi tut sich einfach schwer damit. Ja.
Ja. Valentino Rossi also ausgefallen, ansonsten Yamaha, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Wochenende. Lasst uns über die anderen Teams sprechen. Juliane, lass uns über Ducati sprechen. Andrea Dovizioso, eher ein unauffälliges Rennen, trotzdem steht am Ende der Podestplatz. Er wird sich sagen, Mensch, das war für mich perfekt gelaufen. Jack Miller auf Platz 4, der hatte zwischendurch auch noch höhere Ambitionen, auf jeden Fall aufs Treppchen. Pecco Bagnaia war auch erst noch ein bisschen weiter vorne. Auf Platz 7 ist er am Ende eingefahren. Danilo Petrucci auf Platz 9, Johann Sarko auf Platz 11, Tito Rabat auf Platz 14. Wie würdest du das Ducati-Wochenende hier einschätzen, vor allen Dingen von Werks- zu Kundenteams dann noch?
Also ich muss sagen, wenn ich jemanden nicht auf dem Podium erwartet hätte an diesem Wochenende, dann ist es Dovizioso, ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat die Trainings über eigentlich immer wieder betont, dass man noch mit der Balance und den Reifen Probleme hat. Also dieser neue Hinterreifen von Michelin mit der neuen Konstruktion, der bereitet Ducati ja seit den Vorsaisontests Probleme. Und so hundertprozentig zufrieden ist man damit immer noch nicht. Aber im Rennen, du hast es gesagt, hat Dovizioso wirklich ein besonderes und solides Rennen gezeigt. Er hat sich immer in dieser Verfolgergruppe hinter Vinales und Quartararo aufgehalten und konnte dann am Ende auch so ein bisschen von den Rangeleien der anderen profitieren und im richtigen Moment einfach durchziehen. Also auch wieder die Hackordnung zwischen dem Kundenteam Pramac und dem Werksteam von Ducati herstellen und sich eben damit dann auch den dritten Platz auf dem Podium sichern. Dovizioso stand in Jerez noch nie auf dem Podium, mit keinem der Hersteller, wo er bisher gefahren ist, auch mit Ducati nicht. Und die Strecke ist ja traditionell nicht so eine Ducati-freundliche Strecke, ist relativ eng und wendig. Da kann die Ducati ihre Stärken nicht ausspielen. Dass er jetzt hier auf dem Podium steht, das ist auf jeden Fall ein Fingerzeig für die Saison. Klar hat er jetzt auch von den Ausfällen profitiert, aber er hat selber gesagt, für mich fühlt sich das jetzt hier wie ein Sieg an, weil er wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet hat. Und jetzt hat man für das nächste Wochenende natürlich wertvolle Daten, wird auch nochmal genau die Reifensituation analysieren können. Und wenn er das nächstes Wochenende wieder schaffen sollte und dann eben Strecken wie Spielberg, wie Misano, wie Barcelona kommen, die Ducati liegen, dann könnte das ein richtig guter Lauf für Dovizioso und für Ducati werden, also insbesondere für Dovizioso. Immer noch, wir haben uns letzte Ausgabe drüber unterhalten, im Hinterkopf die Vertragssituation. Er fährt ja im Moment auch um einen Vertrag, könnte man so ein bisschen sagen, auch wenn Ducati nicht wirklich andere Kandidaten zur Verfügung hat, aber noch nichts ist fix. Und er demonstriert auf jeden Fall, dass er nach jetzigem Stand eine gute Partie wäre, um an ihm festzuhalten von Seiten Ducatis. Und insofern wird es spannend sein zu verfolgen. Was jetzt seinen Teamkollegen Petrucci angeht, der hatte ja am Mittwoch am Testtag einen relativ üblen Sturz und hatte sich da den Nacken angeschlagen und ist so gerade in dieses kräftezehrende Rennen bei der Hitze über die Renndistanz von 25 Runden echt an seine Grenzen gekommen, ist wohl auch unter Schmerzmitteln gefahren. Das erklärt auch, dass er jetzt im Vergleich zu seinem Teamkollegen etwas weiter hinten lag. Und er hatte, wie gesagt, auch über das ganze Wochenende Probleme mit dem neuen Hinterreifen. Und um das ganze Ducati-Thema noch abzuschließen, Pramac hat sich an diesem Wochenende wirklich stark präsentiert. Also Jack Miller lag ja lange auf Podestkurs, hatte dann aber wohl Probleme mit der Hand, die ihm taub wurde. Und deswegen konnte er nicht mehr richtig mitkämpfen und hat dann mehr oder weniger abgesichert. Und Francesco Bagnaia hatte, glaube ich, so ein bisschen Reifenmanagement-Probleme. Das hängt vielleicht auch mit der Erfahrung zusammen. Das ist ja auch erst sein zweites Jahr in der MotoGP. Aber dass er Siebter geworden ist, ich glaube, das ist sein zweitbestes Karriereergebnis. Er ist einmal Vierter geworden. Das zeigt auf jeden Fall auch, dass die Leistungskurve dort eher nach oben zeigt und dass Ducati insgesamt relativ gut aufgestellt ist im Teamergebnis. Also da muss man sagen, also für eine Strecke wie Jerez, die wie gesagt keine Paradestrecke für Ducati ist, ist das ein gutes Ergebnis insgesamt. Und sind wir gespannt, wie das wie gesagt auf Strecken läuft, die der Maschine ein bisschen besser liegen.
Andrea Dovizioso hat auf jeden Fall seine Verhandlungsposition nicht verschlechtert an diesem Wochenende.
Nee, auf keinen Fall. Also wie gesagt, so viele Optionen hat ja alternativ Ducati auch nicht. Zwar wird ja immer wieder der Name Jorge Lorenzo genannt, aber der bringt sich, glaube ich, eher selber ins Spiel, als dass Ducati das forciert. Also es ist tatsächlich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis da die Bekanntgabe kommt, dass man weitermacht. Da geht es im Hintergrund wahrscheinlich um Vertragsdetails, auch um Geld. Und das wird dann die Zeit zeigen, aber wenn sich Dovizioso weiter so schlägt, dann gibt es gar keinen Weg an ihm vorbei, denke ich.
Also Ducati mit einem sehr guten Wochenende auf einer Strecke, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig liegen. Jack Miller hat ein super Rennen gebracht, Andrea Dovizioso hat ein super Rennen gebracht. Über Suzuki haben wir eben schon gesprochen, ihr Wochenende zum Vergessen. Alex Rins ist gar nicht erst angetreten, Jean Mir ist in der ersten Runde gleich, musste er sein Motorrad abstellen, obwohl die freien Trainings so gut gelaufen sind für Jean Mir. Also Suzuki wirklich mit einem Wochenende, was man gerne aus dem Kalender streichen möchte, beziehungsweise blitzdingsen möchte. Aber Gerald, lass uns nochmal über die anderen Teams sprechen. Lass uns über KTM sprechen. Die haben mit Paul Espargaró auf Platz 6 und Miguel Oliveira auf Platz 8 am Ende gezeigt, dass sie dann doch auch ja noch ein bisschen Probleme haben, direkt vorne reinzufahren, obwohl Paul Espargaró relativ nah dran war. Brad Binder hatte sich selber durch einen Fahrfehler rausgebracht und Iker Dekuona, der eigentlich ganz gut gefahren ist, ist am Ende nicht ins Ziel angekommen. Wie bewertest du das KTM-Wochenende?
Also ich denke, insgesamt muss man schon sagen, dass KTM einen Fortschritt gemacht hat im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das Motorrad ist insgesamt einfacher zu fahren, was sich über die Renndistanz natürlich positiv auswirkt. Reifenmanagement ist besser geworden, Turning ist besser geworden und das Resultat sieht man. Ich meine, Pol haben im Ziel 7 Sekunden gefehlt auf den Sieger Quattro und der hatte schon 4,5 Sekunden Vorsprung auf Vinales. Das heißt, Podestplatz war in Sichtweite, war in Reichweite. Er ist eigentlich immer in dieser Gruppe mitgefahren. Also da ist absolut ein Fortschritt gelungen. Oliveira hatte im Qualifying oder auch schon im freien Training Schwierigkeiten, wirklich eine ultraschnelle Runde rauszuhauen. Und dadurch, dass die Abstände so eng waren, ist er relativ weit hinten gestartet. Das heißt, wenn er beim nächsten Wochenende weiter vorne starten würde, und das ist sein Ziel, dann spielt er auch noch mehr eine Rolle in den Top Ten. Und Brad Binder ist, finde ich, ein sehr gutes Debüt gefahren, weil er war auch hier total dabei, ja, in dieser Top Ten-Gruppe. Ist dann eben zurückgefallen, aber die Rundenzeiten, die er danach gezeigt hat, waren auch ziemlich gut, muss man sagen. Endergebnis Platz 13 steht jetzt in der Statistik, okay. Aber ich glaube, die Performance von ihm war deutlich besser und ich glaube, von ihm werden wir auch noch einiges sehen. Und insgesamt, wie gesagt, der Trend von KTM zeigt definitiv nach oben und ich glaube, die werden jetzt hier regelmäßig in den Top 10 auf jeden Fall dabei sein. Und vielleicht je nach Strecke und Situation gibt es auch mal ein Podium im Trockenen. Ja, das wäre natürlich vor allem für Paul Espargaró eine coole Geschichte, bevor er zu Honda wechselt, dass er im Trockenen mit KTM noch einen Protestplatz rausholt. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Wenn wir ein verrücktes Rennen sehen und er genauso hier in dieser Gruppe dabei ist, warum nicht?
Fabio Quartararo gewinnt vor Maverick Viñales und Andrea Dovizioso den ersten Grand Prix der MotoGP-Saison in Jerez. Jerez 1, Jerez 2 gibt es jetzt am nächsten Wochenende. Juliane, bevor wir uns den anderen beiden Klassen zuwidmen, gibt es noch irgendwen, einen Fahrer oder ein Team, über das du gerne sprechen möchtest, was wir unbedingt ansprechen müssen?
Wir können vielleicht noch ein paar Sätze zu Aprilia sagen. Die hatten sich ja für diesen Saisonauftakt ein bisschen mehr versprochen, als am Ende bei rausgekommen ist. Aleix Espargaró mit der neuen RSGP war ja durchaus zuversichtlich, hat auch in den Trainings gar nicht so schlecht ausgesehen, aber dann, glaube ich, also wirklich kein gutes Qualifying gehabt und ist im Rennen dann früh gestürzt, obwohl er am Samstag noch gesagt hat, er sieht sich so in der Verfolgergruppe um Platz 6. Daraus ist jetzt nichts geworden und man konnte die große Frage nicht klären, wie zuverlässig ist wirklich der neue Motor. Da hatte man ja so einige Fragezeichen und wollte das Rennen eigentlich unbedingt zu Ende fahren. Das ist jetzt im Fall von Aleix Espargaró nicht gelungen. Bradley Smith, der ja für den immer noch gesperrten Andrea Iannone am Start ist, ist ja als 15. und somit letzter ins Ziel gekommen, weil ja insgesamt nur 15 Fahrer abgewunken wurden. Ja, seine Leistung ist immer schwer zu beurteilen, weil er eben letztes Jahr Moto E gefahren ist und lange so ein MotoGP-Wochenende als nicht nur Test, sondern eben in dem Fall Stammfahrer nicht bestritten hat. Ist jetzt schwer zu sagen, wie gut die Fortschritte bei Aprilia wirklich sind für so ein Rennen und in der Rennpace. Das ja, bleibt abzuwarten, ob das am zweiten Helles-Wochenende ein bisschen besser wird. Es bleibt Ihnen zu wünschen, weil ja die Erwartungen schon relativ hoch waren, dass man mit der neuen Maschine einen Schritt nach vorn gemacht hat. Die Frage können wir jetzt erstmal so genau nicht beantworten, weil, wie gesagt, Aleix Espargaró, der große Hoffnungsträger bei Aprilia, früh ausgeschieden ist. Mhm.
Das Wochenende war insgesamt ein spektakuläres. Gerald, gibt es von dir noch irgendwelche Anmerkungen, bevor wir auf Moto 2 und Moto 3 zu sprechen kommen?
Ja, ich bin gespannt, ob sich nächstes Wochenende das Bild irgendwie verändert oder ob wir ein ziemlich ähnliches Rennen sehen werden, zumindest mit den Fahrern, die nicht verletzt sind und dabei sein werden. Ob es da vielleicht Ausreißer nach oben gibt, ob irgendjemand vielleicht noch überraschen kann oder ob es ähnlich wird. Weil wir hatten ja noch nie die Situation, dass wir am Wochenende drauf auf der gleichen Strecke noch einmal ein Rennen fahren. Also es ist komplett neu für alle.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das nächste Wochenende. Wir werden natürlich nächste Woche wieder eine Ausgabe der Schräglage hier bei meinsportpodcast.de haben. Wir sprechen gleich noch über das Rennen der Moto 2 und der Moto 3, wie Marcel Schrötter es eigentlich ganz gut hatte, bevor er ausgefallen ist, wie in der Moto 2 und in der Moto 3 dann andere Piloten noch ihre Maschinen abstellen mussten und es in der Moto 3 ein sehr, sehr spektakuläres Rennen gab. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Das zweite Rennen der Moto2-Saison. Sie haben nämlich ja schon ein Rennen absolviert in Katar damals. Das hat Luca Marini gewonnen. Er hat das Rennen gewonnen vor Tetsuta Nakashima und Jorge Martin. Juliane, wenn du auf das Moto2-Rennen schaust, es war das unspektakulärste dieser drei Rennen. Und es war am Ende ja vielleicht dann auch so ein bisschen davon geprägt, dass viele Fahrer sehr früh ausgeschieden sind. Wenn wir an Jorge Navarro zum Beispiel denken, der in der ersten Runde ausgefallen ist, Marco Bezzecchi, der in der siebten Runde rausgefallen ist, Marcel Schrötter ist in der achten Runde rausgefahren, Tom Lüthi in der 20. Runde, der bis dahin ein super Rennen gefahren war. Ist es dann so ein bisschen unter diesem, ja, hat es unter diesen Ausfällen so ein bisschen gelitten, dieses Rennen?
Ja, so was den Rennverlauf angeht, glaube ich schon. Ich denke, wenn jetzt Jorge Navarro und Marco Bezzecchi, die ja in der Spitzengruppe dabei waren, länger mitgefahren wären, dann hätten wir schon noch ein paar schöne Zweikämpfe ums Podium sehen können. Gerade Jorge Navarro ist auf seiner Speed-App ja dafür bekannt, dass er starke Schlussphasen fährt. Das konnten wir hier jetzt nicht sehen, weil er, wie gesagt, kurz nach dem Start schon gestürzt ist. Das Feld hatte sich relativ früh sortiert, muss man sagen. Jorge Martin war ja von der Pole Position gestartet, musste seine Führung aber relativ schnell abgeben. Und als Marini dann einmal in Front lag, konnte er sich relativ schnell einen Vorsprung erarbeiten und hat das souverän nach Hause gefahren. Tetsuta Nakashima, der ja in Katar das erste Rennen gewonnen hatte, der kam zwar immer mal so ein bisschen ran, aber Marini hatte das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle, konnte immer wieder reagieren. Ja, und Jorge Martin von der Pole gestartet, ist dann Dritter geworden. Auf jeden Fall ein großer Erfolg für ihn. Aber so die richtige Würze war da natürlich dann schon relativ früh nicht mehr drin. Besonders tragisch ist das Rennen für das Intec-GP-Team verlaufen. Du hast es angesprochen. Marcel Schrötter und Tom Lüthi sind beide nicht ins Ziel gekommen. Bei Schrötter sah es ja so schlecht gar nicht aus. Ich glaube, er lag auf Platz 6 oder 7, als er ausgefallen ist. Hatte sich gerade so ein bisschen frei gefahren und war dabei, in seinen Rhythmus zu finden. Und dann natürlich kam der Sturz. Bitter für ihn. Der hatte ja am Samstag im dritten freien Training noch den 9-Runden-Rekord in Jerez aufgestellt. Also man hatte schon irgendwie die Hoffnung, da geht noch was. Bei seinem Teamkollegen Tom Lüthi hingegen, da lief es das ganze Wochenende über nicht gut. Er hat selber gerätselt, was da passiert ist, weil er ja am Mittwoch im Test noch vorne mit dabei war. Ob das jetzt an den hohen Temperaturen lag oder ob man da jetzt an der Abstimmung einfach nicht die richtige gefunden hat, das wird man jetzt analysieren müssen. Aber er ist gestürzt. Da lag er, glaube ich, gerade so in der Top 10. Er war ja nur von Startplatz 19 ins Rennen gegangen, hatte profitiert von ein paar Ausfällen, ist auch selber ein bisschen nach vorne gekommen. Aber das wäre natürlich jetzt auch nicht das Top-Ergebnis gewesen, was man eigentlich von einem Tom Lüthi erwartet. Insofern ist da viel Arbeit. Sie haben viele Hausaufgaben zu erledigen für das nächste Wochenende. Gerade bei Tom Lüthi wird man finden müssen, was da gefehlt hat. Ist natürlich ein Saisonstart, wie man ihn sich nicht wünscht, mit zweimal null, also Komplettausfall für das ganze Team. Aber wir hoffen mal, dass es nächste Woche irgendwie besser läuft. Beziehungsweise diese Woche. Wir sind ja schon in der Woche.
Ja. Lass uns mal gerade bei den deutschsprachigen Fahrern bleiben. Gerald, Marcel Schrötter, ich persönlich hatte auch das Gefühl, sowas, was Juliane gesagt hatte, er hatte sich gerade freigefahren, er hatte dann auch die Pace, um mit den Leuten davor mitzuhalten, auch wenn er am Anfang so ein, zwei Plätze dann noch verloren hat, er war zwischendurch auf Platz 5 und er hatte eigentlich die Pace, war das dann ein Fahrfehler von ihm? Und bei Tom Lüthi, kannst du einmal noch gerade nacherzählen, wie sein Wochenende gelaufen ist, weil die Quali war ja nun wirklich eine Katastrophe mit Platz 19 und er hat ja schon wirklich gute Ansätze dann gezeigt im Rennen, wo er dann bis auf Platz 10 vorgefahren war.
Ja, Marcel war eigentlich ganz okay unterwegs, also auch im Training hatte er mal eine Bestzeit und hat Potenzial aufblitzen lassen, aber als es dann wirklich gezählt hat im Qualifying und dann vor allem im Rennen, war es okay, aber jetzt nicht perfekt, und dass dann bei solchen schwierigen Bedingungen ein Sturz passiert, ist halt unglücklich, aber soll vielleicht auch nicht passieren, vielleicht hätte er das ruhiger zu Ende fahren sollen. Aber okay, ja, er wird selber wissen, welche Lehren er für nächstes Wochenende draus ziehen muss. Und Tom Lüthi ist eigentlich, was soll man dazu sagen, wenn wir uns erinnern können, er hat im Februar die Testfahrten dominiert in Jerez, ist eigentlich als einer der Mitfavoriten nach Katar gekommen und dort ist schon nichts gegangen. Jetzt kommen wir hierher, fängt am Freitag gleich im ersten Training mit einem Sturz an und verpasst dann im Qualifying den Einzug ins Q2. 19. Startplatz, glaube ich, war das. Im Rennen geht gar nichts und stürzt auch. Also das ist absolute Katastrophe, ganz ehrlich. Mhm. Auch im Vergleich zu Schrötter. Ich meine, das Intec-Team arbeitet sehr eng zusammen und dass da so eine Diskrepanz da ist. Natürlich kann man sagen, im Februar beim Jerez-Test war es natürlich kühler und die Bedingungen waren anders. Das stimmt schon, aber ein Team wie Intec und ein Fahrer wie Lüthi, der so viel Erfahrung hat, die müssten sich ehrlich gesagt darauf einstellen können. Ja. Und ich meine, Lüthi wurde als WM-Kandidat gehandelt und sein großes Ziel ist es ja, Weltmeister zu werden in der Moto2 nochmal, bevor er irgendwann seine Karriere beenden wird, weil der Jüngste ist jetzt auch nicht mehr. Und dafür war Katar gar nichts und hier auch gar nichts. Also da muss nächstes Wochenende eine komplette Trendwende kommen. Ja. Wenn der nächstes Wochenende nicht in den Top 5 mitfährt, dann schaut das nicht sehr gut aus. Also da kann man ganz ehrlich nicht wirklich viele positive Worte finden, ja?
Ja, er möchte, glaube ich, wie Suzuki dieses letzte Wochenende vielleicht ungeschehen machen.
Ja, total. Ich meine, sie müssen jetzt wirklich die richtigen Schlüsse ziehen fürs nächste Wochenende. Ich traue ihnen, wie gesagt, beide, also Lüthi und dem Team zu, dass sie die Trendwende schaffen. Aber sie müssen da wirklich eine deutliche Trendwende schaffen, weil so wird das nichts mit dem WM-Titel. Ja? Weil selbst wenn wir dann nach Brünn und Österreich kommen im August, da wird es auch heiß sein. Also ja. Da musst du eine Lösung finden, ja, für diese Probleme beim Setup.
Ja, absolut. Tetsuta Nakashima führt in der WM-Wertung mit 45 Punkten vor Lorenzo Baldassari, der ein eher unauffälliges Wochenende hatte. 28 Punkte Luca Marini mit seinem Sieg jetzt auf Platz 3 vorgespült. Inea Bastianini auf Platz 4 in der Gesamtwertung mit 23 Punkten. Das war die Moto 2. In der Moto 3 haben wir am Ende den Sieger Albert Arenas, der seinen zweiten Saisontitel eingefahren hat, der jetzt die 50 Punkte hat, vor Ai Ogula und auf der Position 3 Tony Arbolino. Juliane, das waren Moto3-Rennen, wie man es fast schon gewöhnt ist. Die ersten 9 innerhalb von einer Sekunde. Und es hat derbe Spaß gemacht, diesem Rennen zuzuschauen, fand ich. Wie ging es dir?
Auf jeden Fall. Also es war ein richtiger Moto3-Klassiker. Wir kennen ja diese Gruppenrennen, die ja über viele Runden in einem riesengroßen Pulk fahren. Also ich glaube, Führungsgruppe, wenn man das dann überhaupt noch so nennen kann, die lag bei Rennhälfte immer noch bei 17 Leuten, die da innerhalb von wenigen Sekunden sich an der Perlenkette aufgefädelt haben. Und es gab immer wieder Positionswechsel, auch mehrere Führungswechsel. Am Anfang war der Polestar, Tatsuki Suzuki noch vorne. Dann war mal das Duo von Sky Racing, also aus dem Team von Valentino Rossi vorne. Und am Ende hat das Arenas ganz clever gemacht. Also er hat sich da aus den ganzen Scharmützeln rausgehalten, hat nicht übertrieben und irgendwelchen Quatsch gemacht, sondern so ein bisschen auch auf die Lücke durch die Positionskämpfe der anderen gewartet und war dann eben der lachende dritte, vierte, fünfte, sagen wir mal so, weil die Gruppe war ja am Ende immer noch 10 Mann groß. Wermutstropfen ist John McPhee, der hat das Rennen auch zwischenzeitlich mal angeführt. Der hat eben in der vorletzten Kurve reingehalten, ist dann nach außen getrieben worden und war genau in der falschesten Position, in der man sein kann, ist nämlich dann, ich glaube, von Tony Abolino leider touchiert worden und noch gestürzt. Also das ist genau das Gegenteil von Albert Arenas. Er hat halt eben das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und hat dann einen möglichen Podestplatz leider noch verloren. Für Albert Arenas ist es natürlich optimal gelaufen. KTM-Sieg vor 2 Hondas und der 2. Sieg in Folge mit 50 Punkten auf dem WM-Konto. Also das ist auf jeden Fall einer, der sich für den Titel empfiehlt. Aber hervorzuheben ist auch in Ai Ogura, der ja bis zur Hälfte des Rennens irgendwie gar nicht auf dem Radar war und auf einmal war er da vorne drin. Er ist ja von Startplatz 15 ins Rennen gegangen, also hat eine wahnsinnig tolle Aufholjagd gezeigt, in diesem ganzen Pulk sich da durchzuarbeiten. Das muss man bei der Gemengelage und Hitze auch erstmal schaffen. Und dann den 2. Platz zu holen, knapp vor Tony Abolino, auch eine große Leistung. Er stand, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon in Katar auf dem Podium, also ist jetzt auch im WM-Kampf gut dabei. Aber das ist natürlich in der Moto3 extrem eng und ich denke, wir werden noch einige solche Rennen sehen. Und das macht natürlich immer extrem viel Spaß, weil man überhaupt nicht weiß, wer da dann am Ende die Nase vorn hat und den Sieg einfährt. Also es war wieder ein richtig tolles Rennen.
Was ich so schön finde, als jemand, der MotoGP bzw. Moto2, Moto3 als Fan verfolgt und nicht so, wie ihr das beruflich verfolgt, es ist immer zu sehen, es ist eine Gruppe von 10, 15 Motorrädern. Am Anfang fahren sie wie an einer Perlenschnur aufgekettet, fahren sie hintereinander her. Und so 5, 6 Runden vor Schluss gibt es einen, der nervös wird, der eine, der zuerst angreift. Und dann wird in den letzten 5, 6 Runden gibt es dann das große Halali. Macht das dann auch so ein bisschen die Moto3 aus, Gerald?
Ja, absolut. Ja. Und was du ansprichst, ist auch ein wichtiger Punkt, der für Albert Arenas spricht, finde ich, weil in Katar hat er das schon sehr, sehr cool gemanagt, diese hektische Schlussphase und sich immer zur richtigen Zeit in die richtige Position gebracht. Jetzt hier in Jerez war es eigentlich auch so. Natürlich gehört es immer ein bisschen Glück dazu, dass du auch immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit bist, weil wir haben gesehen, John McPhee hat sich verbremst in der letzten Kurve, ist dann außen angeremmt worden und gestürzt. Und es waren die ersten 9 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Also ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu bei so einer turbulenten Geschichte. Aber Arenas zeigt schon, dass er sehr abgebrüht ist, sehr cool ist, nirgendwo übertriebene Manöver zeigt, auch jetzt nicht zu viel Risiko geht, aber es recht kontrolliert macht. Und wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen, Moto3-Fahrer, die genau diese Eigenschaft mitgebracht haben, sind dann meistens auch Weltmeister geworden am Ende des Jahres. Also ich sehe ihn hier schon aufgrund dieser Faktoren in einer echt guten Position hier möglicherweise Weltmeister zu werden oder zumindest eine gute Chance zu haben. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt auch nicht den Nummer-1-Konkurrenten von Arenas. Ja? Also ich glaube, er ist in einer recht, recht guten Situation, aber wir müssen abwarten. Es sind zwar nicht mehr so viele Rennen in diesem Jahr, aber es ist doch noch ein bisschen zu früh, um sich hier wirklich auf einen Favoriten festzulegen.
Albert Arenas führt auf jeden Fall mit 50 Punkten vor Ai Ogura mit 36 Punkten. John McPhee, der ausgefallen ist, mit 20 Punkten auf Platz 3. Jaume Masia mit 19 Punkten zusammen mit Tatsuki Suzuki auf Platz 4/5. Juliane, bevor wir diesen Podcast beschließen, am Wochenende wurden die Rennen auf Servus TV gezeigt, nicht auf The Zone. Da waren einige dann doch eher verwundert, warum The Zone nichts gezeigt hat. Wisst ihr dann genaueres?
Also das kam tatsächlich total überraschend. Wir sind am Donnerstag, als wir unsere TV-Übersicht zusammengestellt haben, auch fest davon ausgegangen, dass The Zone das zeigt. Es war ja Anfang März angekündigt worden, man hat das rechte Paket verlängert für alle Klassen, wird alle Trainings, Qualifyings, Rennen übertragen. Die Qualifyings und Rennen auch mit deutschem Kommentar. Und dann haben wir festgestellt, okay, Freitag, erstes Training, keine Übertragung. Und dann hat sich so im Laufe des Tages herausgestellt, wir haben natürlich auch versucht nachzufragen und ein offizielles Statement zu kriegen, aber DAZN war da relativ wortkarg, auch den eigenen Kunden gegenüber leider, dass dieses Wochenende keine Übertragung mehr stattfinden wird. Edgar Mielke, der ja für DAZN kommentiert, hat dann auf seinem Facebook-Account nur verraten, es gibt da wohl rechtliche Probleme. Wie genau die zustande gekommen sind, ob man da in der Corona-Pause aufgrund der neuen Umstände nachverhandelt hat oder wie auch immer, das wissen wir leider nicht. Das sind Hintergrundinformationen, die uns im Moment nicht zugänglich sind. Aber laut DAZN will man am nächsten Wochenende wieder wie gewohnt in die Berichterstattung einsteigen. Und wir hoffen mal, auch für die Fans, die ein Abo abgeschlossen haben, dass das dann auch tatsächlich so passiert. Denn der Shitstorm in den sozialen Medien war auch aufgrund der Kommunikation, es wurde ja nichts Offizielles lange bekannt gegeben, relativ groß und die Enttäuschung. Und deswegen wollen wir hoffen, dass sie diesmal zu ihrem Wort stehen und dass dieses Wochenende auch tatsächlich übertragen wird.
Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass der Stream von ServusTV funktioniert hat. Er hat gut funktioniert und die sind quasi eingesprungen, beziehungsweise sind ja auch die gesamte Saison dabei. Aber die Kommunikation von DAZN war wirklich verbesserungswürdig an diesem Wochenende. Und drücken wir die Daumen, dass DAZN nächste Woche dann den Jerez Grand Prix, den zweiten Jerez Grand Prix, dann zeigen wird. Gerald Dirnberg, Juliane Ziegengeist, ich danke euch sehr für eure Mitarbeit an diesem Podcast heute. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche beim zweiten Jerez-Rennen.
Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ich habe es anfangs schon gesagt, motorsporttotal.com muss unbedingt in eure Bookmarks, dann seid ihr auch darüber informiert, was denn jetzt mit Marc Marquez dann ist, beziehungsweise mit den anderen verletzten Fahrern und wie dann das Rennwochenende nächste Woche in Jerez aussehen wird. Nächste Woche gibt es die neue Ausgabe Schräglage, dann mit meinem Kollegen Malte Asmus als Moderator. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.